Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur Aufarbeitung der NBA-Nacht hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Hawks gewinnen tatsächlich mal wieder ihr siebtes Spiel in dieser Saison. Dagegen verlieren die Mavericks erneut. Was sonst noch passiert ist und alles zu diesen beiden Matches natürlich jetzt mit unserem Kollegen Felix Amrain, dem Moderator von Triple Double, dem NBA-Talk hier auf meinsportradio.de. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Bevor wir in die Diskussion der wichtigen Spiele einsteigen, schauen wir auf das 109-91 der Hornets zu Hause gegen die New York Knicks. Frank Kaminsky mit 24 Punkten, 5 Rebounds und 2 Assists maßgeblich daran beteiligt, dass die Hornets am Ende mit 109-91 die Oberhand behalten. Und dann gab es einen knappen Sieg der Boston Celtics bei den Indiana Pacers. 112-111, ein Spiel auf Messerschneide, wie es scheint, Felix.
Ja, definitiv. Und ganz am Ende ein Spiel, bei dem die Boston Celtics vor allen Dingen vom Unvermögen eines Spielers bei den Indiana Pacers profitiert haben. Und Victor Oladipo war es nicht, nein, es war Bojan Bogdanovic. Und Oladipo würde dem wahrscheinlich am liebsten mal so richtig die Meinung geigen. Die Pacers führten, der Ball kam ja nach einem Einwurf letzten Endes zu Bogdanovic und der hat alle Zeit der Welt, muss sich nur faulen lassen, damit die Boston Celtics überhaupt nochmal im Ballbesitz kommen. Stattdessen versucht er das ganz hohe Anspiel auf Oladipo. Auf der Seite der Boston Celtics geht dann Terry Rozier dazwischen, kriegt den Steal, geht auf die andere Seite des Spielfelds, dankt. 112-111, Spiel vorbei und jeder fragt sich, keiner weiß, warum bei den Indiana Pacers ausgerechnet in dem Moment beschlossen wurde, den Ball zu passen, statt sich faulen zu lassen. Bogdanovic zu seiner Verteidigung bis daher eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht und auch er am guten und großen Comeback der Indiana Pacers in der zweiten Halbzeit beteiligt, denn die Boston Celtics überrollten die Indiana Pacers zu Beginn des Spiels regelrecht, trafen die ersten 10 Würfe, hatten dann zu Beginn des zweiten Viertels bereits 19 Punkte Vorsprung und waren irgendwie überhaupt nicht zu stoppen, trafen in der ersten Halbzeit wirklich Wurf um Wurf um Wurf, das war einfach nur noch beeindruckend, unglaublich hohe Trefferquote auch von Downtown, 9 von 16 Dreiern gingen dann da insgesamt rein. 61% der Field-Goal-Versuche fanden den Weg durch die Reuse und bei den Indiana Pacers, da lief es eben überhaupt nicht. Und das lag zum einen dann daran, dass sie kaum Assists spielen konnten, was aber wiederum der einfach unglaublich guten Defense der Boston Celtics geschuldet war. Auf der anderen Seite fand die Indiana in dieser ersten Halbzeit eben kaum in die Partie, schafft es einfach nicht, die Boston Celtics daran zu hindern, so lange zu passen, bis sie letztendlich den freien Mann gefunden hatten. Und so kam dann eben diese wirklich formidable erste Halbzeit der Boston Celtics zustande. Im zweiten Durchgang war es dann so, dass Boston an und für sich gar nicht so viel schlechter spielte oder Indiana viel bessere Defense, aber die Boston Celtics wurden nachlässig, produzierten sehr, sehr viele Turnover. Am Ende waren es 19 Stück und das nutzten die Pacers unfassbar gut aus, machten daraus ganz, ganz viele direkte Punkte, ging außerdem dann immer wieder an die Freiwurflinie, zwang die Celtics dazu, früh in den Vierteln zu faulen und so gab es dann am Ende 38 Freiwurfversuche für die Pacers, nur 14 für die Celtics und angeführt eben von Victor Oladipo hätte es dann fast zum Comeback gereicht. Er hatte am Ende 38 Punkte, 13 von 23 aus dem Feld getroffen, wieder Unterstützung von Collison im Backcourt mit 15 Punkten, wieder auch Unterstützung von Sabonis von der Bank kommt mit 18 Punkten insgesamt. Eigentlich dann in der zweiten Halbzeit eine runde Leistung, in der die Pacers gezeigt haben, dass sie mit den Spitzenteams mithalten können, wenn diese Schwäche offenbaren. Aber dann eben dieser eine komplette Blackout von Bogdanovic und so war es letzten Endes dann doch den Celtics vergönnt, Sieg Nummer 26 in dieser Saison einzufahren. Und das war vor allen Dingen Kyrie Irving geschuldet, der gerade am Anfang ganz schwer in den Griff zu bekommen war. Deswegen die Indiana Pacers immer wieder versucht haben, die Zone dicht zu machen. Und das führte dann eben auch zu dieser hohen Dreierquote. 30 Punkte von Kyrie Irving. Dazu Al Horford nur um einen Assist am Triple-Double vorbeigeschrammt. 14 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists bei nur einem einzigen Turnover. Also richtig, richtig starke Leistung. Einmal mehr vom Allrounder. Dazu von Jason Tatum 6 von 8 getroffene Würfe, 16 Punkte noch von ihm. Und von der Bank kommt Marcus Smart mit 15 am Ende. Wie gesagt, unfassbare Quoten bei den Celtics. 61% von der Dreierlinie, 55% aus dem Feld insgesamt, aber eben vor allem 19 Turnover und die hätten sie fast den Sieg gekostet. Ein Turnover war es dann letzten Endes, der ihnen auch den Sieg beschert hat. Ich habe es angesprochen, Bojan Bogdanovic war derjenige, der ihn verursacht hat.
Und ein grandios starkes viertes Viertel hat den Houston Rockets den 120-99 Sieg gegen die Utah Jazz beschert. 41-15 ging das vierte Viertel an die Rockets, bei denen Clint Capela 24 Punkte, 20 Rebounds und 3 Assists beisteuerte. Und wir gucken auf das Duell der Heat bei den Hawks, und die Hawks gewinnen tatsächlich mal wieder ihren vierten Heimsieg, ihr siebtes Spiel insgesamt in dieser Saison mit 110-104.
Ja, und es war ein typisches NBA-Spiel, möchte man sagen, wenn nicht gerade die Atlanta Hawks daran beteiligt wären, wo wir das ja nicht mehr so richtig gewohnt sind, dass sie überhaupt Spiele gewinnen können. Die Hawks führen früh im ersten Viertel mit 9 Punkten, dann kann sich Miami allerdings im Laufe dieses ersten Viertels eben zurückarbeiten, geht dann sogar mit Führung ins zweite Viertel rein, führt seinerseits dann mit 9 Punkten zu Beginn des zweiten Viertels. Wir haben dann lange Zeit ein relativ ausgeglichenes Spiel gehabt, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen gemerkt hat, dass für Atlanta was gehen könnte, weil bei den Miami Heat ja dann doch nicht ganz so wenige Spieler fehlten. Insgesamt nur 9 Leute überhaupt zur Verfügung gewesen. Goran Dragic musste verletzt zuschauen, hat es vor dem Spiel versucht gehabt, konnte aber eben nicht richtig werfen. James Johnson war nicht dabei, Justice Winslow war nicht dabei und der Center Hassan Whiteside hat mittlerweile das 10. Spiel in Folge verpasst, das 15. schon in dieser Saison, und das bei 30 Partien. Und das ist natürlich dann schon eine herbe Schwächung für die Miami Heat. Wie gesagt, man hatte dann schon den Eindruck, dass irgendwie so ein bisschen was gehen könnte, und Mitte des dritten Viertels ging dann die Lücke auf für die Atlanta Hawks. Sie führten dann mehrfach mit 14 Punkten Vorsprung, hatten dann aber am Ende vielleicht doch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, oder zumindestens befanden sie sich auf einmal in einer ungewohnten Situation. Es war so, dass die Miami Heat innerhalb weniger Sekunden, möchte man fast sagen, diesen Vorsprung wieder zugehen ließen. Tyler Johnson unter anderem mit dem Dunk war derjenige, der das Ganze so ein bisschen initiiert hat. Und auf einmal war Miami wieder auf einen Punkt dran, aber da gab es dann eben bei den Atlanta Hawks jemanden, der hatte was dagegen, und der hieß Kent Bazemore, oder heißt natürlich immer noch Kent Bazemore, und machte dann zwei ganz schnelle Würfe für die Atlanta Hawks, stellte damit wieder auf 106-101, und damit war dann so ein bisschen der Deckel drauf. Kent Bazemore am Ende derjenige, der es so ein Stück weit für Atlanta nach Hause brachte, aber vorher, da war es jemand, der sich jetzt in seinem zweiten NBA-Jahr befindet, der ja hauptsächlich auch dafür verantwortlich war, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und das war Taurean Prince, der von Mike Budenholzer immer wieder angehalten wurde, eben sobald er den Ball bekommt, sofort zu werfen, damit einfach ja die Wurfbewegung schneller wird, damit die Verteidiger schwerer haben. Und ja, es ist natürlich keine einfache Situation für jemanden in seinem zweiten Jahr, da so eine Bürde auch aufgelastet zu bekommen. Aber heute Nacht, da hat er es richtig gut gemacht. 24 Punkte von ihm, dazu noch 7 Rebounds, 7 von 12 Würfen getroffen, 4 von 7 Dreiern. Also zumindest Mike Budenholzer vertraut dem Schuss seines Schützlings, und mal gucken, ob das dann auch weiterhin so erfolgreich vonstatten geht. Dennis Schröder auch mit einer guten Nacht, 6 Assists, 23 Punkte, dazu noch 6 Rebounds von ihm, 10 von 19, also auch gute Trefferquote. Und somit waren es dann letzten Endes diese 3 vor allen Dingen, die für die Atlanta Hawks die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Bei den Miami Heat vor allen Dingen Tyler Johnson und Dion Waiters im Backcourt erstmal auffällig, 19 Punkte für Johnson, 23 für Waiters, und Josh Richardson mit 26 Punkten ebenfalls erfolgreich. Double-Double außerdem noch für Adebayo auf Center. 11 Punkte, 10 Rebounds von ihm. Und jetzt, wie gesagt, der 7. Sieg für die Atlanta Hawks im 30. Spiel. Miami jetzt wieder mit der ausgeglichenen Bilanz 15-15, nachdem sie das erste Mal jetzt mit 2 Spielen Vorsprung quasi meine Bilanz hätten aufbauen können. Aber ich hatte es angesprochen, da ist so verletzungstechnisch auch ein bisschen der Wurm drin. Und es war auch so ein bisschen der Wurm gerade in der zweiten Halbzeit von Downtown drin. Da trafen sie nämlich keinen einzigen ihrer 11 Dreierversuche. Aber Eric Spoelstra, der hat sich vor allen Dingen über eine Sache aufgeregt. Und das waren am Ende 19 Turnover. Das waren 7 mehr als bei den Atlanta Hawks. Und das war am Ende vielleicht der ausschlaggebende Punkt, warum die Atlanta Hawks endlich eben Saisonsieg Nummer 7 einfahren konnten.
Und warum es für die Dallas Mavericks nicht zum 9. Saisonsieg zu Hause gegen die Suns gereicht hat, ist auch relativ klar erklärt. Es war das vierte Viertel, was den Mavericks das Genick gebrochen hat. 16-29 haben sie das verloren und am Ende mit 91-97 auch das Spiel. Und damit haben sie die 23. Niederlage insgesamt in dieser Saison auf der Habenseite bzw. auf der negativen Habenseite zu notieren. Wir gucken auf die 76ers, die zu Gast waren bei den Chicago Bulls und knapp verloren. 117-115 am Ende. Der Sieg für die Bulls, der 6. in Folge.
Ja, und manchmal ist Basketball eben überhaupt nicht einfach zu erklären und es ist eine ganz, ganz komische Situation, die da gerade entstanden ist. Du hast gesagt, Chicago mit dem 6. Sieg in Folge, das sind die meisten in Folge aller Ostteams, das sind die drittmeiste oder die drittlängste Siegesserie, die es aktuell in der NBA gibt. Und das von einem Team, das jetzt bei 9-20 steht. Auf der anderen Seite die 76ers, die lange, lange Zeit ja richtig gut drauf waren, die jetzt aber mittlerweile das 6. Spiel innerhalb der letzten 7 Spiele verloren haben. Also so richtig Sinn ergibt es irgendwie alles nicht, aber heute Nacht, da war es vor allen Dingen ja zwei Umständen geschuldet, nämlich dass Nikola Mirotic die nächste Knallerpartie abliefert, nachdem er verletzungsbedingt ja am Anfang pausieren musste, weil er sich mit Teamkollege Bobby Portis, wir erinnern uns, im Training ordentlich eins auf die Mütze gehauen hat und dann mit mehreren Gesichtsfrakturen eben die ganze Zeit nicht spielen konnte. Und zum anderen hat Joel Embiid eine Durchschnaufpause bekommen und fehlte damit natürlich bei den 76ers. Insgesamt verlief die Partie relativ abwechslungsreich. Chicago war dann Mitte des dritten Viertels schon mal mit 10 Punkten vorne, brach dann wieder so ein bisschen ein. Philadelphia übernahm die Führung, aber dann hatte sich das eben ja bei den Chicago Bulls doch nochmal der ein oder andere anders überlegt. Lauri Markkanen, also auch ein ganz, ganz junger, initiierte quasi den entscheidenden Run für sein Team, machte den Dreier rein. Auf der anderen Seite war es dann Mirotic, der auch am defensiven Ende zur Stelle war, der Saric geblockt hat und dann zum Abschluss dieses Runs letzten Endes Chris Dunn, der nochmal den Dreier reinhaute. Und so sind innerhalb von anderthalb Minuten mit 15-2 ging ja dieser Zwischenspurt an Chicago und somit letzten Endes dann eben auch das Spiel an Chicago und nicht an Philadelphia, die sich zwischenzeitlich, wie gesagt, gut zurückgearbeitet hatten. Ich hatte es angesprochen, Nikola Mirotic führte die Bank an, führte das Team letzten Endes auch an. 22 Punkte von ihm, 13 Rebounds. Bobby Portis, derjenige, mit dem er sich da im Training damals angelegt hatte oder der sich mit ihm angelegt hatte, 12 Punkte, 10 Rebounds, also ebenfalls eine gute Leistung. Und Nwaba mit ebenfalls 10 Punkten, also starke Leistung dieser drei Spieler von der Bank kommt. Dazu noch 4 Spieler aus der Starting Five im zweistelligen Punktbereich. Chris Dunn mit 22 Punkten, Justin Holiday mit 20, Valentine und Markkanen mit jeweils 10. Und die 76ers, die hatten ihren besten Mann dann am Ende in Dario Saric, der 27 Punkte machte, 20 davon in Halbzeit 2. Gute Leistung durchaus von ihm. Ben Simmons, der hatte am Ende noch den Game-Winner oder den möglichen Game-Winner in der Hand, traf den Wurf allerdings nicht. 19 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists von ihm, also knapp am Triple-Double vorbei. Dazu noch 3 Spieler im zweistelligen Punktbereich von der Bank kommt, sowie 2 weitere, die letzten Endes als Starting Five standen. Es war kein schlechtes Spiel der 76ers. Sie trafen an und für sich gut, dominierten das Duell unter den Körben, was die Rebounds anging, hatten aber Probleme mit den Turnovern. J.J. Redick unter anderem 5 Turnover von ihm, 20 insgesamt. Das war dann in Summe einfach zu viel. Und ja, sie haben aktuell dann einfach vielleicht das falsche Team auch als Gegner erwischt. Denn die Chicago Bulls haben gesagt, wir wissen, wir werden irgendwann wieder verlieren. Aber aktuell wollen wir einfach auf dieser Serie weiterreiten und das Gefühl genießen. Und das sei ihnen vergönnt. Angesichts von schon 20 Niederlagen und jetzt immerhin 9 Siegen.
Und 15 Siege und bei 15 Niederlagen haben die Oklahoma City Thunder jetzt auf der Habenseite. 95-94 gewannen sie am Ende denkbar knapp gegen die Nuggets, weil sie im vierten Viertel eben nochmal auftreten. 25-18 diesen Durchgang gewannen und Russell Westbrook insgesamt 38 Punkte bei diesem Sieg markierte. Und wir gucken auf das Duell der Trailblazers gegen die Timberwolves. Auch das ein Spiel, was absolut eng war und was am Ende mit einem Punkt Unterschied ausgegangen ist zugunsten der Timberwolves. 108-107.
Ja, und das konnten sie vor allen Dingen dann, da konnten sie sich bei einem bedanken und das war Jimmy Butler. Und genau für solche Spiele haben sie ihn dann auch nach Minnesota geholt. Jimmy Butler in diesem Spiel mit unfassbaren Rückenschmerzen gekämpft, hat Spasmen in der Rückenmuskulatur gehabt und nichtsdestotrotz 37 Punkte aufgelegt, war am Ende derjenige, der von der Freiwurflinie den Sieg letzten Endes nach Hause brachte. Und die entscheidenden Freiwürfe verwandelte. Letzten Endes konnten sie sich dann bei den Portland Trailblazers bedanken, die ihren letzten Wurf einfach nicht in den Korb brachten. Aber er war eben auch derjenige, der das Team zum Comeback führte, denn die Minnesota Timberwolves, die lagen hinten im vierten Viertel und das eigentlich über die fast komplette Distanz. Und erst ganz zum Schluss, da konnten sie es ausgleichen, konnten in Führung gehen, aber da kamen die Portland Trailblazers natürlich dann immer wieder zurück und es war ein Spiel, das die ganze Zeit hin und her wogte und man wusste nicht genau, wer wird den letzten Wurf bekommen, wer wird letzten Endes derjenige sein, der das Glück in seinen Händen hält. Am Ende war es derjenige, der eben mit ganz anderen Problemen eigentlich zu kämpfen hatte Jimmy Butler. Am Ende 12 von 21 Würfen getroffen, 11 von 12 Freiwürfen getroffen, 37 Punkte, Plus-Minus-Rating plus 15. Wir reden ja ganz oft über Andrew Wiggins und Karl Anthony Towns, aber heute Nacht, da waren es eben die Erfahrenen. Zumal dann mit Jamal Crawford von der Bank kommt, ebenfalls noch 23 Punkte und viel Erfahrung kam. Die beiden Jungstars, die hatten eine richtige Offenheit verlebt. Andrew Wiggins 4 von 14, Karl Anthony Towns 5 von 15, 9 und 16 Punkte hatten sie dann am Ende. Das ist in Summe einfach viel zu wenig, wenngleich Andrew Wiggins am Ende nochmal ja eine gute Defensivaktion hatte, als er einen Turnover forciert hat gegen, ich glaube, CJ McCollum, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Aber in Summe, wie gesagt, war es vor allen Dingen Jimmy Butler zu verdanken, dass sie da am Ende gewonnen hatten. Und es war auch hier einmal mehr den Turnovern des Gegners zu verdanken, denn 17 Turnover zu 10 Turnover ging das Duell unerfreulicherweise aus Sicht der Trailblazers Richtung Portland. Und das war dann am Ende so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, denn 7 Würfe mehr bei schlechterer Wurfquote machen dann am Ende eben vielleicht trotzdem einen Punkt mehr zugunsten der Minnesota Timberwolves. Damian Lillard 6-mal den Ball weggeworfen, 13 Assists zwar auch verteilt, 17 Punkte dann von ihm, CJ McCollum mit 20 Punkten. Insgesamt sehr homogene Leistung von den Trailblazers. Bester Mann am Ende wahrscheinlich Jusuf Nurkić, wenn man das so ein bisschen runterbrechen möchte. 20 Punkte von ihm, 7 Rebounds, konnte da unter dem Korb gut dagegenhalten. Aber in Summe war es dann eben der Tick zu wenig. Die Trailblazers verlieren gegen einen unfassbar abgezockten Jimmy Butler, der nach dem Spiel nur meinte, er wird immer alles für dieses Team geben, egal wie sehr es schmerzt.
Und wir gucken auf das Ergebnis der Clippers zu Gast bei den Spurs. Da war es am Ende dann deutlich 109 zu 91 der Sieg der Spurs, überhaupt nicht gefährdet. Und zum Abschluss gab es noch ein High-Scoring-Game mit Overtime. Und die Warriors, die setzten sich bei den Lakers im Kalifornien-Derby, wenn man das so sagen möchte, mit 116 zu 114 durch.
Ja. Im Fokus stand aber allerdings erstmal was ganz, ganz anderes. Denn zur Halbzeit, da wurden die beiden Trikots von Kobe Bryant bei den Lakers unter die Decke gezogen. Die Nummer 8 und die Nummer 24 hängen dort jetzt und werden nicht mehr vergeben werden. Und wahrscheinlich, und das hatte ESPN auch so ganz neckisch formuliert in ihrem Spielzusammenfassung, haben sich Kevin Durant und Klay Thompson ein Vorbild an Kobe Bryant genommen, denn die beiden warfen und warfen und warfen und es fiel nichts rein und sie warfen einfach weiter, als wäre es das Normalste der Welt, so wie man Kobe Bryant in seinen besten Tagen kannte. 31 ihrer ersten 40 Würfe gingen allesamt vorbei, aber am Ende, da war Kevin Durant dann endlich eingeschossen, denn in der Overtime war er derjenige, der den Sieg nach Hause brachte, traf alle 4 seiner Würfe und hatte dann ja letzten Endes den Sieg eben für die Golden State Warriors nach einem 10-Kampf unter Dach und Fach gebracht. Es war so, dass die Warriors im vierten Viertel führten, dann allerdings diesen Vorsprung aus der Hand gaben. Sie mussten ja erneut auf Stephen Curry verzichten, der jetzt das 5. Spiel in Folge aufgrund seiner Knöchelprobleme verpasst. Draymond Green ebenfalls wieder nicht dabei gewesen, hat jetzt von den letzten 5 Spielen 4 verpasst. Aber es reicht dann eben in Summe doch immer noch, wenn du Kevin Durant und Klay Thompson hast. Thompson dann am Ende 10 Rebounds, 17 Punkte. Kevin Durant 8 Assists verteilt, 11 Rebounds, 36 Punkte. Und wie gesagt, der entscheidende Mann in der Overtime, der dann für die Los Angeles Lakers ja zum Verhängnis wurde. Die Lakers ihrerseits hätten sogar den Sieg nach Hause fahren können und das noch vor der Overtime. Aber sie hatten dann einfach nicht das nötige Quäntchen Glück. Vielleicht auch Kentavious Caldwell-Pope, der hatte den Jumper, aber da war dann die Buzzer-Sirene doch den Ticken zu schnell und so ging es dann eben in die Overtime. Insgesamt bei den Lakers sehr ausgeglichene Leistung. Kyle Kuzma von der Bank kommt 25 Punkte, Julius Randle von der Bank kommt 15 Punkte, Caldwell-Pope mit 14, Brandon Ingram mit 19 und Lonzo Ball mit einer guten Leistung heute Nacht. 16 Punkte von ihm, 6 Rebounds, 6 Assists, 2 Turnover, 6 von 12 Würfen getroffen, 3 von 6 Dreiern. Also so langsam scheint er in der NBA anzukommen. Vielleicht war da die Anwesenheit von Kobe Bryant auch ein bisschen förderlich. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hängen Kobe Bryants Trikots jetzt unter die Decke. Die Golden State Warriors gewinnen das 9. Spiel in Folge, stehen mittlerweile wieder bei 24 und 6. Und bei den Lakers, da wächst so langsam aber sicher zusammen, was zusammengehört, damit Purple und Gold irgendwann vielleicht wieder erfolgreich sein kann.
Und wir werden natürlich weiter berichten über die NBA hier bei uns in der Sportshow oder auch in unserem Spezialtalk Triple Double einmal pro Woche. Die wichtigsten Themen der NBA noch einmal ausführlich aufgearbeitet und diskutiert. Und apropos Diskussion, 21.12. 19 Uhr, alle Formel-1-Fans mal aufgepasst. Starting Grid Live, unsere Call-In-Variante des Formel-1-Magazins mit Kevin Scheuren. gibt's mal wieder dann bei uns im Livestream. Und alle Infos und die Telefonnummer, unter der ihr euch beteiligen könnt, findet ihr bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.